Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Manche machen auch zwei oder mehr Reisen, können was erleben, können was erzählen und die Glück haben, können auch was drüber schreiben und dann lesen es auch Menschen. So passiert bei Sergei Lochthofen. Er hat für die Sonntags-FAZ, für die Sonntagszeitung eine schöne Geschichte geschrieben über die Reise, über die Lesereise nach Sibirien. Jetzt ist er wieder zurück aus der Türkei und aus Sibirien und jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, Herr Rose.
Geht's Ihnen gut?
Ja, ich gehe mal davon aus, man, wir haben ja endlich Sommer hier, man muss ja gar nicht weg, man kann ja hier bleiben. Also insofern, sage ich mal, haben wir es doch ganz gut.
Na, wir haben es sowieso ganz gut und Sie haben Ihren Schock oder die Eindrücke verdaut, auf der einen Seite Türkei, auf der anderen Seite Sibirien, das waren schon Kulturschocks?
Nein, im Großen und Ganzen wundert man sich ja, dass am anderen Ende der Welt, speziell Sibirien, ist es auch ganz schön weit, da ist ja China schon näher gewesen als Moskau, dass da vieles ja doch ähnlich tickt wie bei uns und insofern sage ich mal, kann ich immer nur empfehlen, nicht nur die normalen Routen zu nehmen, eben halt einen Strand irgendwo zu suchen, sondern auch mal in die weite Welt zu gehen. Insofern ist es spannend und wenn dann auch eine große Redaktion fragt, also ob man gerne mal einen Beitrag dazu schreibt, dann ist das sehr schön und dass sie eine ganze Seite dann dafür zur Verfügung gestellt haben, gleich am Anfang der Zeitung, das fand ich schon bemerkenswert. Also Sibirien interessiert scheinbar ein paar Leute mehr.
Ein interessanter Aspekt, fand ich zumindest in dem Artikel, ist, dass die Russen, wie sie schreiben, eben nicht nur die eine Option haben, sich nach Europa, dem Westen zu öffnen, sondern die andere Option eben die Chinesen sind und dass sie Parallelen festgestellt haben, was die Vergangenheitsbewältigung betrifft, was Stalin betrifft im Vergleich zu Mao, dass sozusagen die Orientierung der Bevölkerung, auch der Machthaber eher so in Richtung China geht und dass wir möglicherweise chinesische Verhältnisse kriegen, also Turbokapitalismus unter Führung vielleicht nicht der kommunistischen Partei in Russland, aber irgendwie einer Partei eben.
Ja gut, in China, ob das eine kommunistische Partei ist, würde ich auch noch bezweifeln. Es ist einfach eine Führungsklicke, die sich da ziemlich gut etabliert hat. Insofern ist es natürlich für die Russen, für mich sind sie natürlich in erster Linie Europäer und sie gehören zu Europa, aber wenn es um diese politische Entwicklung geht, sind sie scheinbar sehr unentschieden. Demokratie kann ja sehr anstrengend sein. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein dickes Konto auf Staatskosten in der Schweiz und plötzlich kommen Menschen, Abgeordnete oder andere Ausschüsse und wollen sehen, was sie da gemacht haben. Also wir stellen uns doch nochmal vor, Frau Merkel hätte so ein Konto, was hier los wäre. Das ist in Russland nichts Außergewöhnliches und in China auch nicht. Das heißt, für die Russen ist auch die Option tatsächlich ein Raubtierkapitalismus, in dem man vieles kann, was man hier nicht darf, sogar hier nicht darf. Und auf der anderen Seite, dass in die Politik niemand reinfuchtelt, also nicht durch Wahlen man gestört wird am Regieren. Das ist für die attraktiv und die Chinesen leben es ja vor und der Westen akzeptiert das ja um des guten Geschäfts willen.
Mhm. Ist die Türkei auch auf dem Scheideweg? Würden Sie das, kann man ja zwar nicht vergleichen, aber da ist ja auch die Frage, was wird aus diesem Land?
Na, erstmal ist bemerkenswert, dass die Türkei seit vielen Jahren jetzt einen großen wirtschaftlichen Aufschwung hat. Wer über die Jahre hinweg in der Türkei war, weiß, das war nicht immer so. Das heißt, ich habe das Gefühl, in der Mehrzahl der Bevölkerung, speziell auch im Landesinneren, sieht man schon den Erdogan und seine Partei als jemand, der Stabilität und Wohlstand gebracht hat. Das heißt, wir sollten uns nicht immer wieder täuschen, wie bei diesen ganzen Aufständen im arabischen Raum, wenn in den Großstädten demonstriert wird, dass die Mehrheit der Bevölkerung das auch machen würde. Also glaube ich, wir sollten alles daran setzen, die Türkei an uns zu binden. Insofern bin ich auch nicht dafür, da mit zweierlei Maß zu messen und sie dazu zwingen, natürlich demokratische Standards nicht zu verlassen. Obwohl es in diesen Regionen bis hin nach Russland, China eben halt Tradition ist, da sich nicht drum zu scheren. Also insofern, ich bin dafür, dass man sie bindet und wenn sie jetzt im, sagen wir an der Küste unterwegs sind, da wo die großen Touristenzentren sind, ist es ohnehin wie Europa, da ist der Unterschied zu Griechenland oder zu Zypern sehr gering.
Dann kommen wir mal ins grüne Ländle. Wir sind ja ein kleines Bundesland. Trotzdem hat es wieder Schlagzeilen gegeben und Thüringen war in einem großen Artikel im Fokus, heute auch in der Thüringer Allgemein. Und da geht es um den ehemaligen Regierungssprecher Peter Zimmermann, der ja Staatssekretärstatus hat. Und da regt sich die Opposition auf. Der Landesrechnungshof sagt auch, wir können 37-jährige Menschen nicht versorgen. Aber eigentlich ist es doch ein normaler Vorgang, dass Staatssekretäre so ein Ruhegeld bekommen. Das ist ja eine Regelung, die auf alle zutrifft, oder?
Ja, das ist erstmal die äußere Regelung. Natürlich ist es trotzdem für die Opposition ein Aufreger und sie wäre ja keine gute Opposition, wenn sie nicht jede Gelegenheit nutzen würde, gerade auch angesichts der guten Position, die Lieberknecht hat, und das ist ja ihr Staatssekretär, ihr Sprecher, der da geht, da nicht reinzuhaken. Auf der anderen Seite haben wir immer eine kleine Neiddebatte gegenüber allen Abgeordneten, die verdienen so viel. Ich kann mich erinnern, als der Carsten Schneider als jüngster Abgeordneter seinerzeit 98 in den Bundestag gewählt worden ist. Da bin ich selbst im Supermarkt von Elternherrschaften angehauen worden. Die sagten, die müssen nochmal was schreiben, der kriegt jetzt so viel Geld. Das kann doch gar nicht sein, so ein junger Spund hat noch gar nicht richtig gearbeitet und kriegt dann die vollen Diäten, wie das so schön heißt, da oben in Berlin. Ich habe sie darauf hingewiesen, wollen Sie denn, dass der junge Mann aus dem Osten weniger bekommt als der aus dem Westen? Nein, das wollen wir auch nicht. Dann müssen Sie auch damit leben, wenn der politische Verantwortung lernen soll oder übernehmen soll. Er ist gewählt, dann kriegt er auch das, was ihm zusteht. Ähnliches bei Herrn Zimmermann. Wobei er selbst hat sich ja ziemlich sauber aus der Affäre gezogen, wenn ich es richtig sehe. Er sagt ja, wir verrechnen das so, dass auf keinen Fall dem Land ein Nachteil entsteht. Und wenn dann das Geld für gemeinnützige Zwecke eingesetzt wird, können wir uns eigentlich auch nicht beschweren.
Mhm. Frau Merkel hat ja bei ihrem auch Staatssekretär von Kleden, der zu Mercedes gegangen ist, ihm eine Kündigung abgerungen. Das hätte Frau Lieberknecht ja auch machen können, sagen, ja, du kannst gehen, aber dann kündige, verzichte auf seine Bezüge. Wäre auch möglich gewesen, oder?
Ja, das ist natürlich in der Übergangszeit eine unsichere Geschichte. Ich weiß nicht, wie das bei Herrn Kleden geregelt war. Ich kenne diese Verträge nicht. Er wird nicht zu seinem Nachteil dahin gegangen sein. Das ist gar keine Frage. Und bei Herrn Zimmermann wird das auch so sein. Er kommt ja in ein Unternehmen in Leipzig, das zwar groß ist und viel Schlagzeilen gemacht hat, aber auch angeschlagen ist, allein dadurch, dass man eine ganze Reihe von Wirtschaftsoperationen gemacht hat, die wohl nicht ganz sauber waren und ein Teil der Führung ja auch im Gefängnis schon gesessen hat. Also er wird jetzt gesucht als Galionsfigur vorne dran, die das kommunizieren kann, die ein neues Image dem Unternehmen verpasst. Also da hat er viel zu tun, aber Risiko bleibt natürlich und wir müssen davon ausgehen, dass nur jemand in die Politik geht, der auch weiß, dass wenn er nach 4 Jahren abgewählt ist, dass er irgendeine Chance noch hat. Also hier sind wir in einer Übergangsphase. Ich glaube, Herr Zimmermann, wird uns nicht entgegenkommen und sagen, also das ist mir jetzt egal, dann machen wir das mal so.
Mhm. Ums Image geht es ja auch bei der Wahl und wir sind ja mitten im Wahlkampf, Bundestagswahlkampf, eigentlich auch schon im Landtagswahlkampf, habe ich das Gefühl, und das wirft ja seine Schatten auf Thüringen. Die neuen Umfragezahlen sind erstmal so, dass die Linkspartei möglicherweise in Thüringen doch wieder stärker ist als die SPD. Das wäre für eine rot-rot-grüne Koalition in Thüringen eher ungünstig, oder?
Naja, es wäre ungünstig, wenn es bei der Konstellation bleibt, wie wir sie vor 4 Jahren oder 3 Jahren hatten. Aber davon gehe ich jetzt nicht aus, wenn Herr Macht nicht in Berlin nicht landen kann, bei einer großen Koalition, also einen Posten guten bekommt, dann bleibt er hier. Und wenn ich die Bekanntheits- und Popularitätswerte der Politiker sehe hier in Thüringen, da ist Frau Lieberknecht unangefochten auf Platz 1, aber da kommt, glaube ich, schon der Herr Machnig. Das heißt, die SPD wird dann höchstwahrscheinlich die Entscheidung treffen unter Druck, dass Herr Machnig der Spitzenkandidat wird. Und da sehe ich schon wieder ganz andere Optionen. Wenn wir die Rechnung nehmen, links SPD fast gleich groß, vielleicht 2-3% Unterschied, da kann ich mir vorstellen, mit den Grünen zusammen ist Herr Machnig der Meinung, wir sind größer als die Linke. SPD und Grüne, da machen wir es doch mit Ihnen und da wird er Ministerpräsident. Also ich glaube nicht, dass er diese Gelegenheit verpassen wird.
Zeitsprung zurück, 22. September 2013, denn da ist erstmal Bundestagswahl. Klar ist da noch gar nichts, das kann alles noch anders laufen. Die SPD hat natürlich schlechte Umfragewerte, Steinbrück auch, aber die große Koalition steht trotzdem im Raum, oder?
Ja, die bleibt ja als Partner der CDU erhalten. Offensichtlich bei dem Zustand der SPD im Bund, wie sie ja heute ist, ist eine rot-grüne Option doch sehr fantastisch. Auch wenn die Grünen sehr gut liefern und sehr gut sind, ob die FDP reinkommt, ob im letzten Augenblick viele CDU-Wähler auch noch zur FDP wechseln, um ihr zu helfen. Das bringt aber die CDU nicht weiter. Das schwächt nur ihre Position in den Verhandlungen der großen Koalition. Also da ist noch vieles Unbekanntes drin, aber es ist schon so, dass die große Koalition, ja, ich glaube auch von der Mehrheit der Bevölkerung durchaus akzeptiert wird, solange die Merkel dran ist. Die hat die höchsten Sympathiewerte heute. Und wenn Sie die drei Leute bei der SPD sehen, also ich weiß jetzt nicht, wen würden Sie denn da als Kanzler sich wünschen? Ist das wirklich so, dass Sie da einen wünschen?
Kann ich so ad hoc nicht sagen, will ich auch nicht.
Gut, okay, Sie sind Journalist, dann sollte man auch nicht so oft, seine äußeren inneren Überlegungen dann nach außen hin tragen. Aber ich glaube, im Augenblick ist die Performance einfach sehr schwach von der SPD. Insgesamt, das schlägt natürlich auch auf die Umfragen im Land durch. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Landes-CDU ist, die hier den Aufschwung, personifiziert. Aber ich vermute, der gute Stand der CDU von Frau Merkel insgesamt in der Bevölkerung zieht auch die CDU in Thüringen hoch. Das ist für sie natürlich löblich, aber sie hat natürlich das Problem, ihr Koalitionspartner hat zwei Möglichkeiten im entscheidenden Moment. Und da würde ich sagen, wenn der Spitzenkandidat Machnik heißt, läuft es anders.
In einer unserer letzten Gespräche sagten Sie, die Überwachungsaffäre NSA, Prism und so weiter, da geht es nicht nur um Terrorismusbekämpfung, sondern vor allem um Wirtschaftsspionage. Und das hat sich jetzt wieder mal bestätigt und die mediale Debatte geht auch genau in die Richtung. Und die deutsche Regierung gerät immer weiter unter Druck, dass eben der BND zum Beispiel und die Behörden mehr wussten, als sie jetzt zugeben. Wird die Debatte immer scheinheiliger?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, es wäre ja ein schlechter Geheimdienst, der nicht mehr wüsste als wir, ja. Das wären wir ja beide auch enttäuscht, ja. Wozu braucht man sie und wozu sollte man sie dann bezahlen, wenn sie das nicht wären? Ich glaube, das Ganze ist eigentlich schon seit Zeiten des Kalten Krieges bekannt. Natürlich haben sich die technischen Möglichkeiten heute angepasst. Man überwacht nicht nur Telefone, sondern eben halt die ganzen E-Mails und das Ganze. Und die Masse der Dinge fasst natürlich Informationen ab, die mit Sicherheit nichts mit Terrorismus zu tun haben, ja. Also ich war jetzt ja gerade in Sibirien, da sollte das Goethe-Institut in Novosibirsk durchsucht werden mit der Begründung der russischen Staatsanwaltschaft, man beuge damit dem Extremismus vor. Nun will ich mal sagen, ist es natürlich eine ganz andere Geschichte, die man dort macht. Man muss einfach auf Nichtregierungsorganisationen Druck und Angst ausüben. Und auf der anderen Seite, sage ich mal, bedient man sich dieses Terrorismus, sage ich mal, Etiketts und des Vorwandes, um tatsächlich Institutionen in Deutschland, in Europa insgesamt zu spionieren, natürlich den eigenen Unternehmen, den eigenen Regierungsebenen, denn das läuft ja auch dann in die Regierungsarbeit rein, einfach einen Vorteil zu verschaffen, zu wissen, worüber reden die, worüber werden die verhandeln. Wir haben ein großes Abkommen gerade in Verhandlung, das wird 2-3 Jahre dauern mit den Amerikanern, wenn es um die Freihandelszone geht. Da interne Informationen über das Verhalten der Europäer zu wissen, der Deutschen, der Franzosen, ist natürlich viel, viel Geld wert. Und das wird natürlich gemacht. Wir sollten da nicht so scheinheilig sein. Wir müssen nur aufpassen, wenn wir sie rankriegen können, weil sie unsere Gesetze hier brechen, sollten wir sie ranmachen. Da fehlt einfach der Mumm im Augenblick, den großen Krach zu riskieren.
Das heißt, im Hintergrund tobt ein Wirtschaftsdagen.
Unter anderem auch natürlich, obwohl, sage ich mal, ich glaube, die Amerikaner und die Europäer eigentlich zusammen sehen sollten, die Chinesen sind die große Herausforderung. Das ist ja längst eine Weltmacht, auch wenn einige so tun, das sei noch nicht der Fall. Nein. Sie diktieren ja zum Teil, wenn sie wollen, die Finanzmärkte, die Ströme. Sie haben die größten Devisenreserven dieser Welt. Das heißt, die Amerikaner sind am tiefsten bei den Chinesen verschuldet. All das schafft Abhängigkeiten, die der Westen so nicht kennt und auch nie vermutet hätte. Und da müssen wir einfach vorgehen. Aber ich glaube, der kleine Vorteil im Mitstreiten mit den Europäern ist ihnen genauso wichtig. Und insofern riskiert man natürlich, das ganze Porzellan hier zu zerschlagen.
Mit diesem Gedankenexperiment verabschiede ich mich. Wir hören uns, wenn Sie mögen, wenn die Hörerinnen und Hörer mögen, nächste Woche wieder um die gleiche Zeit, kurz nach 9. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine sonnige und eine schöne Woche.
Das hoffe ich doch, auch für unsere Zuhörer.
Tschüss.
Tschüss.